Gottesdienst im Namen des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Vaters.
Amen. Heiligen Geistes.
Amen.
Ich möchte Sie begrüßen mit dem Wochenspruch der kommenden Woche. Er steht in Johannes 12, Vers 32. Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Ich wünsche uns, dass uns diese Zusage und Gewissheit mit in die nächste Woche begleitet und wir uns immer wieder bewusst machen dürfen, dass da noch mehr kommt nach dem Tod. Wir wollen heute zusammen Abendmahl feiern und, wie es hier gewohnt ist, alkoholfrei. Heute starten wir eine neue Predigtreihe. Sie ist eine spannende Predigtreihe, denn es geht um Leute, die andere Leute inspirieren. Und davon gibt es auch ganz schön viele in der Bibel. Es geht nämlich darum, wie Leute andere Leute im Glauben inspirieren, wie sie Leute schaffen, andere Leute zum Glauben zu bringen oder stärker zu machen. Es geht um Vorbilder im Glauben. Heute werden wir einzelne kennenlernen und dann auch gucken, wie uns dieses Vorbild inspiriert. Predigen wird heute der Thomas für uns. Jetzt würde ich aber gerne noch fragen, ob heute an diesem wunderbaren Sonntag, Topwetter, jemand Geburtstag hat. Und wir haben zwei Vögelchen oder ein Vögelchen zum Geburtstag, dass diese zwei jungen Damen aufstehen werden. Ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen zum Geburtstag. Feiert schön, es ist ein wunderbarer Tag. Und jetzt würden wir gerne noch für euch etwas singen.
Wir haben euch
tolles Kuchen
mitgebracht.
Oh, super!
kommen aus einer vollen oder vielleicht auch aus einer zum Leben Woche zu dir. Wir fragen uns, ob du der Mittelpunkt in unserem Leben warst und bist. Wir bitten dich, sei du der Mittelpunkt in unserem Leben. Danke, dass du immer da bist, ganz egal, wie es uns geht. Danke, dass du in den schönen Momenten in der vergangenen Woche da warst. Es war schön, sich mit dir zu freuen. Danke, dass du aber auch in den schweren und schlechten Stunden und Erlebnissen bei uns warst. Es tut gut, dich in unserer Nähe zu wissen. Hilf uns, dir zu folgen und dir nahe zu sein. Begegne uns heute im Abendmahl, sprich du uns in der Predigt an. Es geht heute um Mut, die ja einmal gesprochenes Wort hält, auch wenn es nicht einfach ist und sie in ein fremdes Land bringt. Sie kann uns als Vorbild helfen, wie wir unsere Versprechungen halten können und wie du dann an unserer Seite bist. Sei du der Mittelpunkt in unserem Leben. Amen.
Ich lese aus 1. Ruth die Verse 1 bis 19a aus der Guten Nachricht. Ruth lässt ihre Schwiegermutter nicht im Stich. Es war die Zeit, als das Volk Israel noch von Richtern geführt wurde. Weil im Land eine Hungersnot herrschte, verließ ein Mann aus Bethlehem im Gebiet von Juda seine Heimatstadt und suchte mit seiner Frau und seinen Söhnen Zuflucht im Land Moab. Der Mann hieß Elimelech, die Frau Nomi, die Söhne waren Machlon und Kilion. Die Familie gehörte zur Sippe Ephrat, die in Bethlehem in Juda lebte. Während sie im Land Moab waren, starb Elimelech und Nomi blieb mit ihren beiden Söhnen alleine zurück. Die Söhne heiraten zwei moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Aber 10 Jahre später starben auch Machlon und Kilion. Und ihre Mutter Nomi war nun ganz allein, ohne Mann und ohne Kinder. Als sie erfuhr, dass der Herr seinem Volk geholfen hatte und es den Juda wieder zu essen gab, entschloss sie sich, das Land Moab zu verlassen und nach Juda zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter gingen mit. Unterwegs sagte sie zu den beiden: Kehrt wieder um, kehrt zurück in jedes Haus ihrer Mutter. Der Herr vergelte euch alles Gute, das ihr an den Verstorbenen und an mir getan habt. Ergebe euch wieder einen Mann und lasse euch ein neues Zuhause finden. Nomi küsste die beiden zum Abschied, doch sie weinten. Und sagten zu ihr: Wir lassen dich nicht, wir gehen mit dir zu deinem Volk. Nomi wehrte ab: Kehrt doch um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne zu erwarten, die eure Männer werden könnten? Geht, meine Töchter, kehrt um. Ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst wenn es möglich wäre und ich es noch heute tun würde und dann so eine Söhne zur Welt brächte, wollt ihr etwa so lange warten, bis sie groß geworden sind? Wollt ihr so lange alleine bleiben und auf einen Mann warten? Nein, meine Töchter. Ich kann euch nicht zumuten, dass ihr dieses bittere Schicksal teilt, das der Herr mir bereitet hat. Da weinten Ruth und Orpa noch mehr. Orpa küsste ihre Schwiegermutter und nahm Abschied. Aber Ruth blieb bei ihr. Nomi redete ihr zu: Du siehst, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen. Mach es wie sie, geh ihr nach. Aber Ruth antwortete: Dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre nicht um. Ich lasse dich nicht allein. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben. Dort will ich begraben werden. Der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich dich verurteilte. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Als Numi sah, dass Ruth so fest entschlossen war, gab sie auf, sie zur Einkehr zu überreden. So gingen die beiden miteinander bis nach Bethlehem. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja.
Später. Gott, unser Herr, gib mir die richtigen Worte und Gedanken, dass ich dein Wort verständlich machen kann. Gib uns allen offene Ohren, dass wir auf das hören, was du uns zu sagen hast und dass wir von dem Vorbild der Ruth lernen können. Amen. Fake News. Ja, so ein Schlagwort unserer Zeit, ein viel diskutiertes Problem, Fake News in der Medienlandschaft. Und ich muss Ihnen mitteilen, das gibt es nicht nur bei Facebook und Instagram und auf den Twitter-Konten mancher Politiker. Fake News haben sich auch in unserem Gemeindebrief in der Gnausen eingeschlichen. Sie haben das jetzt vielleicht schon bemerkt, wer den Gemeindebrief April-Mai vor Augen hatte, der rechnet jetzt mit einer Predigt über Epheser 3. Die gibt es aber nicht. Stattdessen beginnt heute eine neue Predigtreihe. Das hat der Ausschuss Theologie, Gottesdienst und Kirchenmusik sich ausgedacht für die Monate Juni und Juli, dass wir über Vorbilder im Glauben sprechen und nachdenken werden. Und glücklicherweise ist diese Information im neuen Gemeindebrief auch schon aktuell. Da sehen Sie heute Punkt 1. Also es lohnt sich, bei den Gemeindebriefen immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und ich freue mich, dass ich jetzt diese Predigtreihe beginnen darf heute. In den nächsten Wochen werden wir uns nämlich eben mit vielen Gestalten aus der Bibel befassen, die uns als Vorbilder dienen können. Vorbilder hat man ja zunächst im Familienkreis, im Freundeskreis. Wenn ich bei mir selbst nachdenke, sind meine größten Vorbilder im Leben bis jetzt meine Eltern, aber auch meine Geschwister, meine Frau, verschiedene Freunde. Wenn es gut läuft, sind das unsere wichtigsten Vorbilder. Aber es kann auch hilfreich sein, sich Vorbilder aus anderen Lebensbereichen zu suchen oder aus anderen Zeiten. Das kann sein, wenn unsere eigene Familie oder unsere eigenen Freunde gerade nicht vorbildlich sind. Es kann auch deshalb sinnvoll sein, weil wir uns Vorbilder anschauen können, die Situationen erlebt haben, denen wir so noch nicht begegnet sind. Ein Blick in die Bibel lohnt sich da sehr, denn die Bibel berichtet uns im Alten und im Neuen Testament über hunderte Menschen in allen möglichen Lebenslagen, aus allen Gesellschaftsschichten, Frauen und Männer. Und die haben zumindest manchmal vorbildlich gehandelt. Natürlich sind diese Biografien für uns als Christen besonders spannend, besonders interessant, weil es die Geschichten von Menschen sind, die ihr Leben im Glauben an denselben Gott, wie wir, gelebt haben. Außerdem finde ich es großartig, wie die Bibel diese Geschichten erzählt. Es wird mitten aus dem Leben gegriffen, da wird nichts beschönigt. Es sind Menschen, die Notlagen erleiden, die zweifeln, die sich verschuldigen an anderen, an Gott. Nichts wird verschweigt. Das werden wir in den nächsten Wochen in verschiedenen Predigten hören. Und gerade deshalb, gerade weil die Erzählungen der Bibel so realitätsnah sind, kann uns vieles damit als Vorbild dienen. Ladies first, noch ein anderer Anglizismus. Frauen zuerst, deswegen starten wir heute mit der Ruth. Ruth als unser erstes Vorbild in dieser Reihe. Das Buch Ruth, das nach dieser Frau Ruth benannt ist, ist ein wunderbares, sehr kurzes Buch im Alten Testament. Es erzählt die Geschichte von zwei Frauen, die aus einer enorm schwierigen Ausgangslage das Beste machen und mit vereinten Kräften und mit Gottes Hilfe wieder Glück finden. Das Buch ist nicht nur inhaltlich spannend, es ist auch literarisch ein Meisterwerk, kann man sagen. Goethe nannte es das liebste kleine Ganze, das uns episch und idyllisch überliefert worden ist. Das Buch hat 4 Kapitel. Jedes spielt an einem anderen Ort, so ein bisschen wie im Theater. Ich habe das auch hier an der Wand. Szene 1 ist auf der Straße, Szene 2 auf dem Feld, Szene 3 auf der Tenne und die vierte Szene ist im Stadttor. Wir schauen uns heute aus Zeitgründen nur das erste Kapitel an, die Szene 1 auf der Straße, aber natürlich geht die Geschichte weiter und ich kann Ihnen nur wärmstens ans Herz legen, dass Sie vielleicht heute Nachmittag sich draußen in die Sonne setzen oder irgendwann im Laufe dieser Woche dieses Buch auch noch zu Ende lesen. Und da kommt auch noch ganz viel weiteres über den Mut, was uns als Vorbild nehmen kann. Dennis hat uns Kapitel 1 vorher vorgelesen. Darin wird die Familie dieser Naomi vorgestellt, die aufgrund einer Hungersnot mit ihrem Mann zusammen ins Nachbarland Moab ziehen muss. Dort leben sie 10 Jahre und in dieser Zeit heiraten die beiden Söhne, Machlon und Kilion, zwei moabitische Frauen, die Ruth und die Orpa. Aber nicht nur ist Naomis Mann Elimelech schon gestorben, sondern jetzt sterben die beiden Söhne. Und es bleiben nur die drei Frauen übrig: Naomi und ihre moabitischen Schwiegertöchter Ruth und Orpa. Es ist so ein bisschen wie bei Game of Thrones. Ja, es geht eigentlich damit los, dass erstmal die Hälfte der Charaktere stirbt. Und wenn man das so liest, muss man sagen, Goethe hat eigentlich nicht recht. Das ist alles andere als lieblich und idyllisch, was hier erzählt wird. Es ist eine Erzählung über Menschen in tiefster Not. Aber wie handelt Goethe jetzt in dieser Geschichte, in dieser Situation? Und was wird uns daran zum Vorbild? Ich will das heute an zwei Punkten festmachen. Aber nochmal in Klammern der Hinweis, die Geschichte geht noch weiter und es gibt noch mehr Hinsichten, in denen Ruth was zufordert wird. Der erste Punkt, in dem Ruth sich in Kapitel 1 für uns vorbildlich verhält, das ist ganz offensichtlich. Sie entscheidet sich dafür, mit ihrer Schwiegermutter zu gehen, obwohl für sie selbst das eine klare Einstellung bedeutet. Um wirklich zu verstehen, was Ruth hier aufgibt, brauchen wir noch ein paar Hintergrundinformationen. Zum einen, das Alte Testament, diese Gesellschaft, ist eine patriarchalisch geprägte Gesellschaft, wo die Männer dominieren. Männer und Frauen haben sich in dieser Zeit zwar die Aufgaben im Haushalt und um den Haushalt herum geteilt, aber die Männer waren Familienoberhaupt. Das heißt, Familienbesitz läuft auf den Namen des Mannes, Grundbesitz. Die Männer sind für den Kult zuständig, für das Darbringen von Opfern und so weiter. Wenn es Rechtsstreitigkeiten gibt, dann sind es die Männer, die die Dinge regeln. Dann entscheiden die Stadttor die ältesten Männer der Stadt. Für Frauen bedeutet das, ohne Männer geht nichts. Sie sind aufgeschlossen. Nicht nur, dass ihnen jemand fehlt, der im Haushalt Männer Aufgaben erledigt, also der sich zum Beispiel um die Tiere kümmert, um das Weiden der Tiere oder um das Ernten. Nein, eine Frau ohne einen Mann an ihrer Seite hat auch niemanden, der für sie in religiösen oder in rechtlichen Fragen eintritt. Für Naomi ist die Lage also ohnehin schon dramatisch. Sie ist verwitwet. Sie hat keine Hoffnung mehr, einen neuen Mann zu finden. Aber zumindest die Schwiegertöchter, Orpa und Ruth, die sind noch jung. Davon können wir ausgehen. Sie haben ja noch keine Kinder bekommen, sind wahrscheinlich noch im jungen Alter. Und die haben die Möglichkeit, nochmal zu heiraten. Und dann hoffentlich Söhne zu zeugen. Und so wieder gesellschaftliche Teilhabe zu erleben. Und sicher geht das am besten in ihrer Heimat. Da, wo sie Verwandte haben, wo sie sich auskennen, wo sie die Sprache sprechen, in Moab. Hinzu kommt noch etwas Zweites, das Gesetz der sogenannten Schwagerehe. Das steht in 5. Mose 25, das sehen Sie auch an der Wand, da steht, wenn zwei Brüder auf demselben Grundbesitz wohnen und einer von ihnen stirbt, ohne einen Sohn zu hinterlassen, dann soll seine Witwe keinen Mann außerhalb der Familie heiraten. Der Bruder des Verstorbenen hat die Pflicht, sie zur Frau zu nehmen. Der erste Sohn, den sie dann zur Welt bringt, gilt als Nachkomme des verstorbenen Bruders, dessen Namen im Israel erhalten bleibt. Das heißt, bewahre, Tom Kaulitz jetzt einen plötzlichen Tod sterben sollte, dann muss nach dieser Regel Bill Kaulitz die Heidi Klum heiraten, mit ihr einen Sohn zeugen, und dieser Sohn zählt dann als der Sohn rechtlich von Tom Kaulitz. Der erste Sohn, und dann weitere Kinder werden dann die Kinder von Bill Kaulitz geteilt. Dieses Gesetz gab es im alten Israel und übrigens auch in vielen Nachbarländern, ganz ähnlich, als eine Absicherung. So sollte sichergestellt werden, dass Grundbesitz in der Familie bleiben konnte, auch wenn der ursprüngliche Besitzer keinen männlichen Nachkommen hat. Für Ruth und Orpa bedeutet das jetzt aber, wenn sie mitgehen nach Israel, dann stehen sie unter israelitischem Recht und sind danach verpflichtet, eigentlich Brüder von ihren verstorbenen Männern, Machlon und Kilion zu halten. Aber die gibt es ja nicht. Und das ist der Grund, warum Naomi so argumentiert, habe ich glaube ich auch nochmal an der Wand in Vers 12 und 13. Geht meine Töchter kehrt um, ich bin zu alt, noch einmal zu heiraten, und selbst wenn es möglich wäre und ich es auch heute tun würde und dann Söhne zur Welt brächte, wolltet ihr etwa warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr so lange allein bleiben und auf einen Mann warten? Und das wäre eben nötig, weil sie rechtlich dazu verpflichtet wären. Ja, also eine völlig aussichtslose Angelegenheit in Israel. Die Naomi hat also völlig recht, wenn man bedenkt, wie wichtig ein Mann oder Söhne in der Familie sind in der damaligen Zeit. Und wenn man dann noch dieses israelitische Schwager-Ehengesetz dazu denkt, dann ist es eigentlich völliger Unsinn, für die Ruth und die Orpa nach Israel zu gehen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Orpa in dieser Erzählung ein Negativbeispiel sein soll. Man kann das ja so lesen, die böse Orpa, die ihre Schwiegermutter verlässt und die tolle Ruth, die mitzieht. Ich glaube, das ist nicht so gedacht. Was die Orpa hier macht, ist nämlich vernünftig. Es ist ja auch das, wofür ihre Schwiegermutter sich ausdrücklich ausspricht. Die Orpa handelt, ist nicht schlecht, es ist nicht unmoralisch, es ist die natürliche, die normale Reaktion auf die Ereignisse. In gewisser Weise zeigt sich aber dadurch umso deutlicher, wie herausragend, wie besonders das Verhalten der Ruth ist. Auch sie hätte das Recht, und es wäre vernünftig, mit Orpa zurück in ihre Heimat umzukehren, nach Moab, wo sie gute Zukunftsaussichten hätte. Stattdessen, trotz alledem, trotz dieser vernünftigen Gründe, entscheidet sie sich dafür, mit Naomi zu gehen, was für sie nichts Gutes bedeutet. Ruth stellt ihre eigenen Bedürfnisse zurück. Sie opfert ihre eigenen Zukunftsaussichten. Heute würde man sagen, ihre Karriere, denkt sie an den Nagel, für das Wohlergehen ihrer Schwiegermutter. Warum sie das tut, darüber können wir nur spekulieren. Sicher empfindet sie eine Dankbarkeit ihrer Schwiegermutter gegenüber. Wir sehen in dieser Erzählung auch, dass sie eine sehr innige, tiefe Bindung zu Naomi hat. Man sieht das an der eindrücklichen Art, wie sie dieses Versprechen ausdrückt, ja sogar schwört, mit Naomi mitzugehen. In Vers 16 und 17, wohin du gehst, dorthin gehe ich auf. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben. Dort will ich begraben werden. Der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort halte. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Kein Wunder, dass diese Verse in unserer Zeit häufig als Trauverse verwendet werden. Es geht jetzt zwar nicht um ein Eheverhältnis, aber um eine tiefe und dauerhafte Bindung zweier Menschen aneinander, so wie sich das auch frisch verliebt zu wünschen. Ich finde Ruths Verhalten vorbildlich beeindruckend. Und trotzdem tue ich mich etwas schwer damit. Ich tue mich schwer damit, pauschal zu empfehlen, dass wir so handeln, dass wir unsere Karriere, unsere Zukunftspläne, unsere Lebensentwürfe für andere Menschen aufgeben. Ich kenne zu viele Fälle von Menschen, die so etwas getan haben, die aber am Ende damit nicht glücklich wurden und am Ende war niemandem damit geholfen. Ich glaube, was wir beachten müssen, damit wir das richtig verstehen, ist, was für eine Person Ruth ist, wie sie präsentiert wird. Sie ist nicht eine unterwürfige, eine passive Gestalt. die sich von Naomi etwas aufschwatzen lässt, die sich übervortreiben lässt, die nur widerwillig mit Naomi geht. Ganz im Gegenteil, Ruth wird in diesem Buch als starke Frau präsentiert. Sie weiß, was sie will. Sie ergreift die Initiative. Sie stellt sich hier ja gerade gegen den Rat ihrer Schwiegermutter. In gewisser Weise ist es also doch ihr ganz eigener Lebensentwurf, den sie verfolgt. Man kann sagen, Ruths Verhalten hier entspricht eigentlich genau dem von Jesus im Neuen Testament. Jesus opfert sich selbst. Er gibt sein Leben mit nur 33 Jahren für seine Freunde. Aber niemand würde Jesus als schwach bezeichnen, als jemand, der sich übervorteilen lässt, der gescheitert ist, weil er es allen recht machen wollte. Im Gegenteil, gerade durch seine Selbstentwicklung hat Jesus seine Macht und Stärke gezeigt. Und genauso macht es auch Ruth in unserer Geschichte. Gerade weil sie stark und selbstbestimmt ist, kann sie ihre eigenen Interessen hinter die der Naomi stellen. In dieser Weise kann sie uns als Vorbild dienen. Nicht so, dass wir uns übervorteilen lassen, dass wir es allen recht machen wollen und uns selbst vergessen, sondern so, dass wir für andere leben können, weil wir selbst auf festem Boden stehen. Der zweite Punkt, in dem Ruth uns hier zum Vorbild wird, ist, dass sie sich kein bisschen um Landesgrenzen oder um Abstammung schert. Auch dazu ist ein bisschen Hintergrundinformation nötig. Was ist Moab eigentlich für ein Land? Dieses Land, aus dem Ruth stammt. Ich habe mal eine Karte mitgebracht, auf der sieht man das. Das große Gewässer in der Mitte ist das Tote Meer. Und dann haben Sie westlich davon das israelitische Gebiet, das Bergland Juda. Da kann man, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, so links unter Jericho steht Bethlehem. Da kommt die Naomi her mit ihrer Familie. Und hier rechts unten auf der Ostseite des Toten Meeres zwischen dem Bach Arnon und dem Seret liegt das Land Moab. Das ist keine große Distanz, ja, das sind 50 Kilometer Luftlinie, 100 Kilometer, wenn es zu Fuß geht, um das Meer herum, also sowas wie Hessen von uns aus. Und das Gebiet nördlich des Arnon, da wo unter anderem die Stadt Dibon ist, das war in der meisten Zeit der Geschichte dieses Volkes und des israelitischen Volkes umkämpft zwischen Israel und Moab. Und damit ist es schon angedeutet, diese beiden Völker waren sich kulturell eigentlich sehr ähnlich, aber die waren fast die ganze Zeit ihrer Geschichte im Krieg miteinander. Schwer verfeindet. Und entsprechend schlecht kommen die Moabiter im Alten Testament weg. Im ersten Buch Mose, da können wir darüber lesen, wie dieses Volk aus einer inzestuösen Verbindung zwischen Lot und seiner Tochter hervorgegangen ist. Und dann lesen wir immer wieder, wie sie Krieg führen gegen die Israeliten. Und wir sind im Richterbuch, im vierten Mose, im Richterbuch, in den Königebüchern, in der Zeit von Joram und Josaphat. Und die Propheten sprechen deswegen ein sehr hartes Urteil, habe ich Ihnen einige Stellen zusammengetragen. Jesaja sagt, Moab wird im eigenen Land zertreten wie Stroh in der Jauche. Jeremia, das Volk von Moab wird ausgelöscht, es wird von der Erde verschwinden, weil es sich gegen den Herrn groß aufgespielt. Ezechiel, ich gebe Moabs Stolz, die befestigten Städte auf den Bergen, in die Hand der Feinde. Amos, die Leute von Moab haben Verbrechen auf Verbrechen gehabt, darum verschonen ich sie nicht. Zephania, Moab und Ammon soll es ergehen wie Sodom und Gomorra, ihr Gebiet soll für immer zu einer Wüste voller Salzgruben werden, zwischen denen nur Disteln liegen. Und in den Psalmen heißt es, Gott sagt, Moab muss mir als Verschüssel dienen. Also, Sie sehen, die Israeliten sind auf Moab nicht gut zu sprechen. Und entsprechend gibt es im Gesetz des Mose auch eine Anweisung, in die Versammlung des Herrn darf kein Ammoniter oder Moabiter kommen, aufgenommen werden. Auch nicht in der 10. Generation. Niemals dürfen ihre Nachkommen in die Versammlung des Herrn aufgenommen werden. Vor diesem Hintergrund ist die Ruth-Erzählung doch einmal umso erstaunlicher. Nicht nur, dass Ruth zu ihrem eigenen Nachteil ihr Heimatland verlässt, um für ihre Schwiegermutter da zu sein. Nein, das Land, in das sie mit Naomi zieht, ist ein Erzfeind der Moabiter. Ruth geht freiwillig an einen Ort, wo ihr alles andere als ein herzliches Willkommen gibt. Aber damit zeigt sie uns noch eine wichtige Erkenntnis. dem Gesetz des Mose, da mag es zwar ein generelles Zuzugsverbot gegen die Moabiter geben, aber es zählt doch immer der Einzelfall. Und das sieht man im ganzen Alten Testament. Und dieser Einzelfall, in diesem Einzelfall, ist die Moabiterin eben keine Gefahr, keine Bedrohung für Israel. Ganz im Gegenteil, sie ist eine Bereicherung für das Volk. Und nur so ein Spoiler-Hinweis, dass wir uns ja auch in Kapitel 4 noch einmal nachlesen, was für eine Bereicherung gut für das Volk Israel sein wird. Ruth handelt hier vorbildlich, weil sie nicht blind da bleibt und das tut, was ihr sozusagen in die Wiege gelegt wurde. Nein, auch in dieser Hinsicht handelt sie selbstbestimmt. Sie entscheidet, welchem Volk und welchem Gott sie angehören möchte. Was Ruth uns hier zeigt, ist eine wichtige biblische Wahrheit. Für den Gott, wie er sich uns in der Bibel vorstellt, spielt es keine Rolle, von wo und von wem ich geboren wurde. Ob ich Farmer bin oder Elberfelder oder Schwellner, ob ich eine Handwerkerin bin, ein Akademiker, ein Hausmann, eine Rentnerin. Für diesen Gott zählt nicht, wo wir herkommen, sondern wo wir hinwollen. Auch das wird bei Jesus im Neuen Testament nochmal besonders deutlich. Jesus hat sich ganz bewusst mit Menschen umgeben, die nach dem Verständnis seiner Zeit eben nicht zu Gott gehörten, als fern von Gott galten, aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Standes. Aber es waren Menschen, die bei Jesus sein wollten, die zu ihm wollten und die glaubten, dass er der Messias war. Und so konnten auch sie, gerade sie, Teil seiner Gemeinde werden. Und auch Ruth in unserer Erzählung versteht das. Sie versteht, dass ihre Herkunft als Moabiterin nicht bestimmt, zu welchem Volk und zu welchem Gott sie gehören muss. Nein, sie schließt sich aus freien Stücken mit der Frau an, die sie liebt, der Naomi, und sie wird damit auch Teil von Naomis Volk und ein Verehrerin von Naomis Gott. Will das auch in unserer Gemeinde so sein, dass alle zu Gott eingeladen sind, die zu ihm kommen möchten, egal wie sie aussehen, wie sie riechen, wie sie denken, wie sie fühlen. Ich fasse nochmal zusammen. Wir können zwei Dinge von der Ruth lernen heute Morgen. Das eine ist diese bedingungslose Hingabe für einen anderen Menschen. Nicht als Zeichen von Schwäche und Unterwürfigkeit, sondern im Gegenteil als ein Zeichen von Stärke und Selbstbestimmung. Und das andere, was Ruth uns zeigt, ist die Tatsache, dass jeder zu Gottes Volk kommen kann, zu diesem Gott Israels und Teil seiner Gemeinde werden kann. Jeder, der es möchte, ganz egal.
Thank you. Gott ein bisschen näher, wer wir sind. Und wir dürfen das nicht nur vom Kopf her wissen, sondern wir sollen es auch erfahren. Mit unserem Mund, mit unserem ganzen Sein. Deswegen feiern wir jetzt Abendmahl. Abendmahl als Zeichen, dass er sagt, ich bin für dich da. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Solches tut zu meiner Erinnerung. Und in, mit und unter diesen Elementen, da ist er ganz anwesend. Da sagt er, ich bin für dich da. So wie Ruth mit Naomi mitgegangen ist, so will ich immer in deinem Leben mitgehen. Ich bete. Treuer Gott, du hast uns geschaffen. Du bist ein Gott, der uns zu deinen Kindern macht. Und wir sind jetzt vor dir und begegnen dir hier in Brot und Traubensaft. Wir bitten dich, wo wir gegen dich und andere gesündigt haben, wo wir in Worten, Werken und Gedanken nicht in Liebe den Menschen, deiner Welt, dir zugewandt waren. Du siehst es, du schaust uns mitten ins Herz. Wir legen dir alles hin. Nimm du es auf und erbarm dich über uns. Wir bitten dich, Kyrie eleison. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte Gott, gab seinen Jüngern den und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut zur Vergebung eurer Sünden. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich um.
Yeah.
Traubensaft geht in zweifacher Weise rum. Entweder wenn Sie daraus trinken wollen oder der zweite Kelch ist zum Eintauchen. Bitte geben Sie ein deutliches Zeichen, indem Sie Ihr Brot zeigen, damit die Leute wissen, wie Sie gerne das Abendmahl empfangen wollen. Kinder, Herr, schon uns gesegnet. Herzliche Einladung auch, dass die Eltern kommen und das Abendmahl teilnehmen und den Segen Gottes empfangen. Und nun kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Und da die Kinder noch nicht aus dem Kindergottesdienst da sind, fangen wir einfach hier schon mal an. meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ich lade euch ein, da wieder einzusteigen. Geht hin als Gesegnete im Frieden des Herrn.
Ich darf Barbara Dehmel
gerne einfach herzlich willkommen heißen. Sie stellt die Berliner Mission vor. Sie ist stellvertretende theologische Leiterin und Pfarrer, landeskirchliche Pfarrerin für Ökumene und Weltmission.
Hallo, erstmal von meiner Seite aus. Genau, ich habe mich dazu entschieden, zu Freiburgs Sozialjahr im Ausland zu machen, weil ich mir nach meinem Abitur nicht so direkt anfangen wollte zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, ich gerne neue Erfahrungen sammeln wollte, Neues kennenlernen wollte. Habe mich dann beim Berliner Missionswerk beworben. Eigentlich habe ich mich für komplett andere Stellen interessiert am Anfang, aber Berliner Missionswerk hat diese Stelle dann vorgestellt und ich fand sie sehr interessant und habe mich darauf beworben. Und jetzt gehe ich für ein Jahr in die Provinz Gansu, in die Stadt Lanzhou. Die wird jetzt niemandem was sagen. Es ist eine Stadt, die 3,8 Millionen Einwohner hat. Das ist die Landeshauptstadt von der Provinz und dort werde ich in einer Schule sein und dort Englisch unterrichten.
Ja, jetzt möchte ich zunächst Lea noch mal fragen. Liebe Lea, du hast dich umfassend auf deinen Freiwilligendienst vorbereitet. So frage ich dich nun, bist du bereit, die dir zugewiesenen Aufgaben in der Schule in Lanzhou im Auftrag unseres Missionswerks gemäß der Berufung der Partnerkirche zu übernehmen? Und versprichst du, sie gewissenhaft zu erfüllen, zur Ehre Gottes und zum Besten der Menschen, die dir begegnen werden, dann antworte ja mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Lasst uns beten. Gott, du Schöpfer des Lebens, aus allen Völkern und an allen Orten berufst du deine Gemeinde und sammelst Menschen, die sich zu Jesus Christus bekennen und seinen Namen tragen. Wir bitten dich für Lea Dadi. Erfülle sie mit Neugier und Geduld, mit der Fähigkeit zuzuhören, zu beobachten, wahrzunehmen, auszuhalten, auszuprobieren, sich einzulassen und zu lernen. Gib ihr Kraft und Beharrlichkeit zu der Aufgabe, die ihr im nächsten Jahr gegeben ist. Lass sie gut begleitet werden durch ihre Familie, ihre Freundinnen und Freunde, durch uns Hauptamtliche. Stärke die Beziehungen, in die du sie gestellt hast und weiter stellen wirst. Gib, dass durch ihren Dienst die Gemeinschaft der Christen weltweit gestärkt und das Evangelium mit Wort und Tat bezeugt wird, in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Im Vertrauen auf Gottes Geist senden wir dich in deinen Dienst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott spricht zu dir, Lea, wie einst zu Josua. Lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Amen.
Und ich darf dir noch zusprechen, freue dich in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freue dich, denn die Freude am Herrn ist deine Stärke.
Amen.
Wir haben als Gemeinde, dürfen wir segnen, wir beide haben das stellvertretend gemacht, aber die Lea hat sich ein Lied gewünscht, möge die Straße uns zusammenführen. Und das wird sozusagen als Segenslied, singen Sie als die Gemeinde, der Lea das sozusagen zu, dass sie weiß, ja, ich werde beschenkt.
Thank you.
Am nächsten Sonntag, den 9. Juni um 10.30 Uhr, ist hier Gottesdienst mit Christian Höhne. Aber schon um 9.30 Uhr ist das Pfingstfrühstück. Also direkt um 9.30 Uhr kommen, da haben wir ein bisschen was essen. Dann ist es aber einfacher, den Gottesdienst zu genießen, wenn er mal wieder ein bisschen länger dauert. Dann, wer es aber nicht so früh auf das Bett geschafft hat, kann immer noch um 18 Uhr am Sonntag in den Anbetungsgottesdienst kommen, hier im Kontinentplatz. Der ist nicht, okay, der Anbetungsgottesdienst ist nicht, der fällt auf. Genau, dann möchte ich noch einladen, dass ich noch einmal kurz Augen ziehen kann. Genau, wir feiern Geburtstag und das am Donnerstag, nämlich der YMCA. Der Ziffern weltweit wird 175 Jahre. Das möchten wir mit euch allen zusammen feiern. Und das hier unten gegenüber vom Café Johannes auf der Grünwiese. Es wird eine große Bühne geben, es wird Open Air sein. Also wir hoffen, dass das Wetter gut wird. Genau, wir werden einfach zusammen Gottesdienst feiern. Das Coole ist, dass der Runde, also der Jugendgottesdienst vom CVM Recklinghausen, gesagt hat, ey, da wollen wir mitmachen und wir wollen da einfach einen One-Way gestalten, also einen Jugendgottesdienst in diesem Gottesdienst gestalten. Das heißt, für die, die jetzt sonst immer denken, ha, der Jugendgottesdienst, da bin ich doch viel zu alt und da drüben im CVM-Haus, das sind nur so junge Leute, da möchte ich nicht so gerne hin. Jetzt können Sie den hier erleben und ist es so offen, da sehen Sie sowieso keiner, also können Sie sich einfach irgendwo reinschleichen und diesen Gottesdienst genießen. Aber was noch cooler ist für mich persönlich, oder was ich finde, dass wir es nicht alleine machen. Das macht nicht nur der CVM Recklinghausen,
sondern auch der CVM Oberbach. Deswegen habe ich mich mit hier oben hingeschlichen. Wir sind zwar auch Recklinghauser, aber ursprünglich komme ich aus Oberbach, aus dem CVM Oberbach. Und ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber der CVM Recklinghausen und der CVM Oberbach uns verbindet eine sehr lange gemeinsame Geschichte. Als ich jung war, gab es einen Jugendgottesdienst, mal in Recklinghausen, mal in Oberbahn, gemeinsam im Wechsel. Von daher sind die Verbindungen immer schon sehr eng. Viele Oberbahner sind hier jeden Sonntag im Gottesdienst. Die Jugendlichen, da gibt es eine ganze Reihe, die sowohl in Recklinghausen als auch in Oberbahn sind. Deswegen haben wir gedacht, wir feiern gemeinsam. Es gibt nicht nur den One-Way, es gibt auch drumherum noch was. Man kann zusammen Würstchen essen, es gibt Eis, es gibt Geburtstagskuchen, wie das so ist bei der echten Geburtstagsfeier.
Und auch vieles für kleine Kinder. Also es ist ein Familienfest, es ist ein Geburtstag, das feiert man mit der ganzen Familie. Also sind sowohl die kleinen Kinder als auch die großen Kinder willkommen.
Ab 17 Uhr, herzliche Einladung. Ich mich mal ganz schnell hin. Freitag, der 14. Juni, kommt Dörte in den Feierabendtreffen. Das heißt, alle sind herzlich eingeladen, die die Dame mal live hier bei uns erleben wollen. Wir starten um 19 Uhr mit Essen und Trinken und ich sag mal so ungefähr 20 Uhr wird sie ein bisschen Programm für uns machen. Also, wer Lust und Zeit hat, kommt vorbei.
Gestorben ist und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurde, Horst Kurz im Alter von 79 Jahren und Peter Neuss im Alter von 69 Jahren.
Wir wollen gemeinsam Fürbitte halten und der Kleine bitte sich dazu aufzustellen. Vater, wir danken dir für die Zeit mit dir. Gestärkt durch die Geschichte von Ruth und durch das Abendmahl und die erlebte Vergebung gehen wir in eine neue Woche. Vater, wir danken dir für das Leben von Horst Kurz und Peter Neust. Sei du bei ihren Angehörigen, Freunden und bei allen Trauernden. Schenke ihnen ein Licht am Ende des Tunnels und trage sie durch die schwere Zeit. Vater, wir danken dir für 175 Jahre CVM. Das sind 175 Jahre christliche Angebote, christliche Jugendarbeit, die zu dir einladen, die dich loben und ehren wollen. Wir danken dir für den CVM Westbund, der als Verband den Ortsvereinen zur Seite steht. Segne die Arbeit der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter. Unterstütze den Westen bei seiner Arbeit, damit immer wieder Projekte gefunden und unterstützt werden können, die dich bei jungen Menschen bekannt machen. Vater, wir bitten dich für die Kinder in unserer Stadt. Ihre Lebensbedingungen sind sehr verschieden. Während die einen von Termin zu Termin gefahren werden und endlich mal von einer Pause träumen, wissen die anderen nicht, ob jemand zu Hause ist, der sich für sie interessiert, um sie kümmert und Zeit mit ihnen verbringt. Die Kinder heute brauchen dich. Sie brauchen Begleiter und Wegweiser, die ihnen durchs Leben helfen. Vater, hilf den Erzieherinnen und Erziehern, den Lehrerinnen und Lehrern, den Eltern und allen, die dich betreuen, bei der verantwortungsvollen Aufgabe, aus Kindern fröhliche Erwachsene werden zu lassen.
Guter Gott, wir bitten dich für die weltweite Christenheit. Lass uns gemeinsam eintreten für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Stärke und schütze alle, die wegen ihres Glaubens oder wegen ihrer Ansichten, Lebensweise oder Geschlecht verfolgt werden. Sende deinen Geist der Versöhnung und lass Gespräche zwischen Andersdenkenden und Andersglaubenden nicht verstummen. Vater, mach uns sprachfähig und hörfähig. Und alles, was uns noch bewegt, dürfen wir als deine Kinder mit hineinnehmen in das Gebet, das du uns gelehrt hast.
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.